Der Upskill-Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.
Herzlich willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich bin Digitalunternehmer aus Berlin und Initiator des Upskill-Kompetenznetzwerk für digitale Weiterbildung. Wir sprechen heute im Podcast mit Professor Werner Sauter über die Lernkultur im Unternehmen von morgen. Werner Sauter ist seit vielen Jahren im Corporate Learning unterwegs und unter anderem Mitgründer der Corporate Learning Community. Er war auch bei uns auf der Upskill-Konferenz mit einem Vortrag und einer digitalen Masterclass vertreten. Und das Podcast gibt jetzt nochmal eine gute Zusammenfassung von Werner Sauters Vision für eine Lernkultur von morgen. Ich wünsche euch viel Spaß im Gespräch mit Werner Sauter.
Ja, grüße Sie, Herr Sauter. Würde Sie vielleicht bitten, sich ganz kurz einmal vorzustellen, wer sind Sie und was machen Sie beruflich?
Ja, ich berate und begleite Unternehmen bei der Konzipierung, bei der Entwicklung, aber auch Implementierung von innovativen Lernkonzeptionen, das, was man so auf Neudeutsch Corporate Learning bezeichnet, und habe mich hier zusammen mit unserem Team, insbesondere auch mit meinem Partner und Freund John Erbenbeck, immer stärker auf das Thema Werte- und Kompetenzentwicklung konzentriert.
Wenn wir jetzt Anfang 21 dieses Podcast senden, dann sind wir alle sehr erwartungsvoll auf das, was das neue Jahr mit uns bringt. Und ich glaube, viele aus der Branche umso erwartungsvoller, als natürlich Covid-19 jetzt viele Transformationsprozesse ja beschleunigt hat. Aber vielleicht, bevor wir jetzt in die Zukunft gehen, machen wir nochmal einen gemeinsamen Rückblick. Was würden Sie denn sagen, hat in den vergangenen, ja, sind jetzt schon fast 9 Monate, wo Covid-19 Zwangspause eingezogen ist, was hat sich wirklich schon verändert in der Weiterbildungslandschaft in Deutschland oder in Europa?
Also es hat sich an der Oberfläche relativ viel verändert. Viele Bildungsanbieter sind dazu übergegangen, ihre Präsenzformate jetzt mithilfe digitaler Systeme ins Netz zu verlagern. Das ist die eine Seite der Veränderung. Wo sich für mich relativ überraschend wenig verändert hat, ist bei der Frage, wie denn die didaktischen, methodischen Konzepte aussehen müssen, um im Netz unter Nutzung digitaler Medien jetzt tatsächlich sinnvolle Weiterbildung durchführen zu können. Ich habe oftmals den Eindruck, dass man im Prinzip die vorhandenen Konzepte, die auf das Präsenzlernen abgestellt waren, mehr oder weniger ins Netz verlagert hat und die Chance oftmals nicht genutzt wurde, auch über grundlegend veränderte didaktisch-methodische Modelle nachzudenken.
Wir haben ja bei jedem Prozess jetzt der Weiterbildung eigentlich 3 Verfahrensbeteiligte. Das eine ist der Trainer, das zweite ist der Lernende und das dritte ist in den meisten Fällen ja das Unternehmen, wo die Lernenden beschäftigt sind. Alle 3 Beteiligten müssen ja hier auch einen Verwandlungsprozess oder einen Verwandlungsprozess durchlaufen mit sehr spezifischen Anforderungen. Würden Sie denn so mutig sein zu sagen, welcher dieser 3 Akteure vielleicht die schwierigste Aufgabe dabei hat?
Es ist schwer zu bewerten. Wenn ich mal bei den Mitarbeitern beginne, dann haben natürlich viele Mitarbeiter zunächst überhaupt das Problem, mit digitalen Medien umzugehen. Da geht es letztendlich um Fragen, das Handling in das System reinzukommen, dann online mit anderen zu kommunizieren, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Das ist für manche Mitarbeiter selbstverständlich, aber für viele Mitarbeiter ist das völlig neu. Und deswegen gibt es da natürlich entsprechende Anfangsschwierigkeiten und Umstellungsprobleme. Auf der anderen Seite ist natürlich so, dass die die Trainer, die bisher in ihren gewohnten Formaten ihre Seminare und Workshops durchgeführt haben, dass diese jetzt plötzlich vor der Herausforderung stehen, Lernarrangements zu gestalten, nicht mehr von ihrer Lehre ausgehen zu können, sondern letztendlich wird ja der Wissensaufbau, die Qualifizierung zum großen Teil in die Eigenverantwortung der Lernenden verlagert. Und die bisherigen Trainer verändern ihre Rolle oder müssen ihre Rolle in Richtung eines Lernbegleiters verändern. Und das ist natürlich ein Paradigmenwechsel. Im Bereich jetzt der Personalentwicklung der betrieblichen Bildungsanbieter war die vordergründige Herausforderung, wie ich es eingangs schon dargestellt habe, die Umstellung, sofern nicht schon früher geschehen, auf digitale Systeme. Das war natürlich ein großer Sprung. Auf der anderen Seite gibt es da in diesem Bereich aber erprobte Systeme, sodass die Umstellung durchaus machbar ist. Die größere Herausforderung sehe ich eigentlich erst noch auf diesem Bereich zukommen, nämlich darüber nachzudenken, wie sieht denn zukünftig unser Geschäftsmodell des Corporate Learning aus? Wie werden sich dann diese schon gerade skizzierten Rollen denn tatsächlich verändern?
Okay, das gehen wir doch mal der Reihenfolge nach durch. Also bei dem ersten Punkt, digitale Skills bei den Mitarbeitern oder Skills mit digitalen Medien zu arbeiten, da würde ich jetzt fast mal etwas optimistischer sein und sagen, da haben wir doch nun alle eine sehr steile Lernkurve in 2020 gemacht. Über 90-Jährige zoomen mit ihren Enkelkindern. Die meisten Mitarbeiter waren doch, wenn nicht durchgängig, aber sehr lange im Homeoffice. Zoom, Microsoft Teams etc. pp. Sind doch eigentlich zum Standard geworden. Können wir diesen Punkt nicht jetzt in gewisser Weise abhaken und sagen, da müssen wir jetzt in 2021 nicht mehr so sorgenvoll hingucken?
Ja, das wird sicherlich zur Normalität werden. Da bin ich voll bei Ihnen.
Gut, dann gehen wir zu den Trainern. Da ist das sicherlich schon deutlich schwieriger. Sie hatten das ja eben gerade so formuliert, wenn ich es richtig verstanden habe, den Begriff Lernarrangements gestalten. Und auf jeden Fall geht es hier darum, zum agilen Lernbegleiter zu werden. Aus meiner Einschätzung war ja auch hier die Transformation bei den Trainern zunächst mal eine technologische. Das heißt, viele haben jetzt erstmal auch mit Zoom zu arbeiten, mit Teams zu arbeiten. Das heißt, da war viel Augenmerk erstmal darauf, habe ich das richtige Mikro, kann ich die Software richtig starten? Und sind ja dann sozusagen erstmal in eine Überlebensphase gegangen, wo sie eigentlich das, was Sie auch gesagt haben, eigentlich das Präsenztraining einfach in den digitalen Lernraum verlagert haben. So, wenn wir jetzt da reingucken, da haben wir ja auch schon viele Gespräche jeder geführt, wie sich diese Kompetenzen herausbilden sollen, dann wäre meine Frage eigentlich auch immer noch unbeantwortet, wer trainiert eigentlich diese Trainer, diese neuen Kompetenzen sich jetzt anzueignen und zu erproben? Also wer hilft den Trainern und Coaches, zum agilen Lernbegleiter zu werden? Sehen Sie da irgendeinen Silberstreif am Horizont?
Ja, aber sehr, sehr vereinzelt. Weil wir sind genau in dieser Umbruchsphase, in der man quasi in Anführungsstrichen bewährte seminaristische Konzepte jetzt ins Netz verlagert. Und Frontalunterricht wird nicht dadurch besser, dass man ihn jetzt quasi in einem Rahmen eines Webinars im Internet oder Intranet transportiert. Ich kann erzählen, wie wir vorgehen, beispielsweise in einem Projekt, was wir aktuell bei der Bundeswehr durchgeführt haben. Dort ging es auch genau um diese Frage, wie sieht denn das zukünftige Lernarrangement unter Nutzung digitaler Medien aus? Und wir gehen einfach davon aus, dass es nicht sinnvoll ist, Trainer, die 10, 20 oder noch mehr Jahre gewohnt sind, quasi in klassischen Lehrarrangements hier zu handeln, denen einfach jetzt ein entsprechendes Seminar zu vermitteln, um dann zu sagen, gestalte zukünftig Lernarrangements mit der Zielsetzung des selbstorganisierten Lernens. Wir gehen davon aus, wenn wir möchten, dass Trainer ihre Handlungsweisen grundlegend verändern, müssen sie zunächst mal die Gelegenheit haben, selbst solche Lernarrangements als Lerner zu erfahren. Sie haben ja in ihrer gesamten Ausbildung bisher nur quasi diesen fremdgesteuerten Unterricht erfahren. Und deswegen gestalten wir solche Entwicklungsmaßnahmen in der Form, dass wir sie als digital unterstützte Lernarrangements für den Kompetenzaufbau der Trainer gestalten. Wir bezeichnen das als Social Blended Learning. Und das läuft in der Form ab, dass wir zunächst mal mit den Trainern ihre Werte und Kompetenzziele auf Basis einer entsprechenden Wert- und Kompetenzerfassung definieren, um dann mit den Trainern solch ein Social Blended Learning Arrangement durchzuspielen. Und dabei bearbeiten sie ihre eigenen Bildungsprojekte. Das heißt, sie definieren ihr eigenes Bildungsprojekt, das sie zukünftig unter Nutzung digitaler Medien umsetzen möchten, und bearbeiten im Rahmen ihrer eigenen Kompetenzentwicklung, entwickeln sie ihre eigene Lösung für ihr Lernarrangement und bauen dabei ihre entsprechenden Werte und Kompetenzen auf, um das anschließend dann auch umsetzen zu können. Und in solch einem Lernarrangement sammeln Sie quasi als Lerner erstmal selbst Erfahrungen mit dem innovativen Lernkonzept und dann die eigenen Erfahrungen auf die Planung, Gestaltung ihres Lernarrangements umzusetzen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ja für diesen Prozess dann der Auftraggeber verantwortlich. Sie hatten das jetzt am Beispiel der Bundeswehr erläutert. Das würde ja aber umgekehrt bedeuten, dass überall dort, wo jetzt keine Unternehmen als Auftraggeber einen solchen Prozess anstoßen und ja in gewisser Weise auch finanzieren und ermöglichen, diese Kompetenzentwicklung bei den Trainern und Coaches nicht stattfindet. Das würde ja bedeuten, ohne jetzt Ihr Projekt da irgendwie kleiner machen zu wollen, als es ist, dass ja immer noch 99,8% oder 99,9% der in Deutschland tätigen Trainer diese Kompetenzentwicklung gerade nicht durchlaufen, weil sie eben keinen Auftraggeber haben, der diesen Prozess ermöglicht und auch finanziert.
Na gut, das sind wir natürlich bei der Kernfrage, welche Zielsetzung verfolgt eigentlich Corporate Learning? Wir sind ja gewohnt, im betrieblichen Lernen Seminare, Workshops anzubieten, vielleicht auch E-Learning-Maßnahmen, die im Regelfall sehr stark inhaltlich getrieben sind, wo quasi ein Curriculum, also ein Katalog an Lernzielen und Inhalten vorgegeben wird. Und diese Inhalte und Ziele werden dann gemeinsam abgearbeitet. Wir wissen jetzt aber aus der Lernforschung, dass in solchen Seminaren eine extrem niedrige Lerneffizienz vorhanden ist. Wenn man den Lernerfolg nicht direkt am Ende des Seminars misst, indem man solch ein Happy Sheet ausgibt und damit mehr oder weniger die gute Stimmung im Seminar misst, sondern wenn man ein halbes Jahr später hier oder ein Jahr später zu den Teilnehmern geht und sie bittet, mal anzugeben, was hast du denn von dem, was du im Seminar gehört hast, tatsächlich am Arbeitsplatz angewandt, dann kommt man auf Werte, die deutlich unter 10% liegen. Das heißt, der größte Teil von dem, was man im Seminar hört, verpufft. Deswegen muss am Anfang solch eines Prozesses, und da müsste eigentlich jetzt Corona einen starken Antrieb geben, erstmal eine Diskussion, eine Erörterung darüber stehen, welche Ziele verfolgen wir letztendlich im betrieblichen Lernen. Und die Problemstellung, vor der wir stehen, ist doch, dass wir unsere Mitarbeiter auf die Herausforderungen der digitalen Transformation vorbereiten müssen. Nun weiß aber kein Mensch, wie in 2, 3 oder gar 5 Jahren die betriebliche Realität aussieht. Das heißt, mit dem bisher geübten Vorratslernen, was wir durchgeführt haben, ist es schlicht und einfach nicht möglich, unsere Mitarbeiter auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Und dann sind wir ganz schnell beim Thema Kompetenzen. Wir müssen nämlich die Mitarbeiter handlungsfähig machen, damit sie aus selbstorganisiert handlungsfähig sind und auch mit Problemstellungen, die wir heute noch gar nicht kennen, umgehen können. Und wenn ich diese Kompetenzen und Handlungsfähigkeit fordere, dann bin ich auch ganz schnell beim Thema Werte, weil Werte geben den Mitarbeitern Orientierung. Sie sind Ordner dieses selbstorganisierten Handelns und helfen ihnen auch dann, im Regelfall richtige Entscheidungen zu treffen, wenn sie nicht alle notwendigen Informationen besitzen. Und diese Grundsatzdiskussion, was sind denn eigentlich die Ziele des Corporate Learning, darin sehe ich die primäre, die grundlegende Aufgabe der Personalbereiche, der Bildungsbereiche. Und viele scheuen sich offensichtlich davor, diese Diskussion anzunehmen.
Aber jetzt versetzen Sie ja meiner Hoffnung noch einen zweiten Dämpfer. Zunächst, der erste Dämpfer war, dass die Trainer noch nicht diese Skills haben. Und der zweite Dämpfer ist jetzt, dass Sie eigentlich gerade das ganze Institut Corporate Learning in gewisser Weise auf den Prüfstand stellen. Wenn ich das jetzt mal auf eine Zeitachse bringe, dann würde das ja bedeuten, jetzt mal in einer puristischen Form, dass ein Unternehmen, was sich jetzt oder sagen wir mal ein CEO, jemand, der sich jetzt mit dem Thema, wie geht's eigentlich in meinem Unternehmen weiter mit der beruflichen Bildung, der müsste sich jetzt eigentlich erstmal ein halbes Jahr mit der Zielsetzung von Corporate Learning beschäftigen und dann in einem zweiten Projekt in einem weiteren halben Jahr einen solchen Prozess aufsetzen. Das würde ja bedeuten, ich mache das jetzt mal fiktiv, dass im Jahr 2021 für Corporate Learning in diesem Unternehmen eigentlich auf die Stopptaste gedrückt wird und man erst in 2022 wieder handlungsfähig wäre. Ich habe das jetzt ein bisschen übertrieben. Aber eine besondere Beschleunigung sehe ich da jetzt nicht in so wie Sie es gerade beschrieben haben, in der Idealform.
Ja, gut, Sie haben mich eingangs gefragt, wie ich das vergangene Jahr betrachte. Und das erstaunt mich schon sehr, dass gerade die Zeiten, als wir mit Corona-bedingt relativ wenig Handlungsmöglichkeiten hatten, dass diese nicht stärker genutzt wurden, um genau solche Prozesse in Gang zu setzen. Das Gleiche erleben wir ja auch in den Schulen. Die Schulen waren wochenlang zu, dann kamen die Sommerferien. Und jetzt denkt man darüber nach, wie Konzepte aussehen könnten, um mit dieser Herausforderung umzugehen, anstatt eigentlich genau diese Zeiten zu nutzen. Und das erlebe ich in den Betrieben auch. Aber ich sehe das nicht so kritisch, wie Sie das darstellen. Ich habe in einem großen Verkehrsunternehmen mit fast 300.000 Mitarbeitern habe ich an einem Projekt Next Education mitmachen dürfen, wo wir ein Geschäftsmodell für den internen Bildungsanbieter dieses Unternehmens entwickelt haben. Und dort haben wir es geschafft, in wenigen Monaten ein umfassendes Geschäftsmodell neu zu gestalten. Aber natürlich jetzt nicht mit der Maßgabe, dass man jetzt sämtliche bisherige Bildungsmaßnahmen von heute auf morgen ersetzen kann, sondern wenn wir solche Prozesse einleiten, dann werden wir natürlich die meisten der bisherigen Bildungsmaßnahmen weiterlaufen lassen, schon weil der Bedarf da ist. Beginnen aber dann ein neues Geschäftsmodell, neue Ziele, neue Strukturen und so weiter aufzubauen, um sie dann in Pilotprojekten zu erproben und wenn sie dann gut laufen, nach und nach in das Unternehmen hineinzutragen. Also insofern ist der Veränderungsprozess ein Prozess, der viele Jahre geht, aber man kann in relativ kurzer Zeit, und da spreche ich über 2 bis 3 Monate, ist es möglich, so weit zu kommen, um in Pilotprojekten dann diese ersten Maßnahmen zu erproben. Und bei der Erprobung bauen ja dann auch die bisherigen Trainer ihre Kompetenzen weiter aus, die sie benötigen, um dann solche Konzepte zu gestalten und zu begleiten.
Können Sie nochmal diesen Begriff Geschäftsmodell kurz näher aufdröseln, der ja auch vielleicht jetzt nicht missverständlich ist, aber ja auch verschiedene Deutungsinhalte haben kann. Was würden Sie jetzt unter einem Geschäftsmodell Corporate Learning verstehen?
Letztendlich beginnt das bei der Frage, was ist unsere strategische Rolle als Corporate Learning? Sind wir diejenigen, die warten, bis die Unternehmensstrategie entwickelt ist, um dann quasi als Auftragnehmer die entsprechenden Seminare zu konzipieren? Oder sehen wir unsere Rolle als Bildungsträger im Unternehmen darin, bereits im Prozess der Strategieentwicklung mitzuwirken unter dem Aspekt, was muss im Unternehmen geschehen, damit wir auch die notwendigen Kompetenzen, die notwendige Werteorientierung im Unternehmen aufbauen. Und dann geht es natürlich weiter, genau zu der Frage, die ich skizziert habe, was sind denn die Ziele unseres Corporate Learnings? Und da kommt man sehr schnell zu der Frage, mit welchen Kompetenzmodellen arbeiten wir? Wie erfassen wir denn Kompetenzen? Wie wollen wir Kompetenzen entwickeln? Und wenn Sie A gesagt haben, also Kompetenzentwicklung, sind Sie ganz schnell beim Thema Werte. Mit welchem Wertemodell arbeiten wir? An welchen Werten wollen wir uns im Unternehmen orientieren? Und wie möchten wir, dass wir als Organisation in den Teams und auf der Mitarbeiterebene uns dann auch von unserem Denken und Handeln her orientieren? Und dann kommt natürlich die operative Umsetzung, die Gestaltung der entsprechenden Lernangebote, die Gestaltung des digitalen Ermöglichungsraumes und all diese Dinge, die Kompetenzentwicklung der Lernbegleiter. Und die Summe aus all dem haben wir dort in diesem Unternehmen als Geschäftsmodell gezeichnet.
Und wer würden Sie sagen, ist der ideale Prozessgestalter oder Auftraggeber, ein solches neues Geschäftsmodell Corporate Learning im Unternehmen zu etablieren? Ist das jetzt HR oder ist das letztendlich die CEO-Position? Oder beide zusammen?
Vom Grundsatz her sehe ich den CEO in dieser Rolle. Es gibt aber auch HR-Bereiche in den Unternehmen, die hier initiativ werden und letztendlich sich das Go der Geschäftsleitung holen. Aber gerade aus dem Grunde, den ich vorher genannt habe, dass es auch um die strategische Positionierung, die strategische Aufgabe des Corporate Learning geht, sehe ich diese Entscheidung grundsätzlich beim CEO oder in der obersten Geschäftsführung angesiedelt.
Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Eingangsfrage, was eigentlich die Hauptbarrieren sind, warum sich Transformation in der betrieblichen Bildung oder im Corporate Learning nicht schneller vollzieht, liegt das jetzt daran, dass die CEOs diese Aufgabe noch nicht als Chefaufgabe an sich gezogen haben, erkannt haben? Ist das möglicherweise hier auch noch ein Vermittlungsproblem? Oder ist die Wirtschaft, die in einigen Bereichen auch in einer gewissen Schockstarre ist, hat das gerade nicht die Priorität, die es haben müsste, um eben dann auch auf die Umsetzungsagenda zu kommen?
Ich glaube, das hat ganz viel mit unseren Lernroutinen zu tun, die wir alle vom Kindergarten an aufgebaut haben. Wenn das Thema Lernen hier zum Thema wird, dann denken wir alle, einfach weil wir das seit Jahrzehnten selbst erlebt haben, an klassische Lehrformate. Vorne steht ein Lehrer, der sich überlegt hat, wie er uns bestimmte Dinge beibringt. Dann kommt noch eines hinzu, das klingt vielleicht ein bisschen zynisch, aber es ist tatsächlich so, die Bildungsindustrie hat natürlich mit ihrer Evaluationsmethode, die gang und gäbe ist, die ich ständig in den Unternehmen erlebe, dass man den sogenannten Bildungserfolg am Ende eines Seminars durch irgendeinen Fragebogen erfasst, hat sie natürlich ein tolles Mittel, weil ein erfahrener Trainer weiß ganz genau, wie er sein Seminar gerade am Schluss gestalten muss, damit da eine gute Stimmung ist, dass wir viel gelacht wird, dann, und wenn man dann noch schnell, bevor man zum Bahnhof rennt, noch schnell das Formular ausfüllt, werden die Urteile im Regelfall gut sein. Die Personalentwicklung ist auch zufrieden, weil sie dann irgendwann der Geschäftsleitung melden kann, dass die Seminare im Durchschnitt mit 1,6 bewertet werden. Und die Geschäftsleitung ist zumindest vordergründig auch zufrieden, weil sie zumindest im Glauben ist, also das mit unserem Bildungsbereich, das läuft hervorragend, da muss ich mir keine Gedanken machen. Und ich glaube, dieses System, was ich gerade beschrieben habe, in Verbindung mit unseren Routinen, die wir alle ganz stark verinnerlicht haben, führen dazu, dass viele Unternehmen das Thema Bildung nicht als strategisch relevant ansehen.
Okay, ich bin ja auch von Beruf Optimist, aber jetzt haben Sie mir schon wieder einen kleinen Dämpfer versetzt, ja, weil Sie ja gerade eindrucksvoll beschrieben haben, dass das ein System ist, was in sich stabil läuft, ja, und eine Scheinzufriedenheit schafft. Aber nun, so wie ich Sie wahrnehme, sind Sie ja damit nicht zufrieden. Aber Sie sind jetzt ein guter Kenner der Branche. Wer kann denn dieses, ich will nicht sagen den Teufelskreis, aber wer kann denn hier sozusagen für eine wirkliche Veränderung sorgen? Denn wir haben jetzt gerade gesehen, das System läuft so stabil. Covid-19 hat auch nicht unbedingt dazu geführt, dass das System an Stabilität verliert. Und das lässt ja nun eigentlich Schlimmes ahnen, fast wie an der Schule, dass dann trotz Covid-19, trotz Homeoffice alles so weitergeht wie bisher und die Trainer einfach ihre Trainings über Zoom anbieten. Und alle bleiben zufrieden, weil diese Lachrunde wird dann eben einfach auf die letzten 10 Minuten Zoom übertragen.
Ja, ich bin nicht ganz so pessimistisch. Vielleicht habe ich es jetzt zu pointiert alles dargestellt. Wenn Sie mich fragen, wo soll die Veränderung herkommen, und ich so auf unsere Projekte zurückblicke, dann setze ich meine Hoffnung auf die mittleren Führungskräfte. Zum Beispiel in diesem Verkehrsunternehmen ist dieses Projekt deshalb initiiert worden, weil hier der interne Bildungsanbieter zunehmend gemerkt hat, dass Abteilungsleiter, Bereichsleiter im Unternehmen begonnen haben, eigene Bildungsprojekte durchzuführen, sich Bildungsmaßnahmen extern einzukaufen. Und das ist natürlich der beste Ansatz, um einen Anbieter von Bildungsleistungen zum Nachdenken zu bringen. Wenn also quasi die Entscheider auf der Kundenseite beginnen quasi mit den Füßen abzustimmen. Deswegen wird es verschiedene Ansätze geben. Es wird Unternehmen geben, wo es einfach CEOs gibt, die diese Problematik erkannt haben und deswegen quasi hier initiativ werden. Es gibt HR-Bereiche, die hier tolle Arbeit leisten, sehr initiativ werden, sind aber immer noch die Minderheit. Und wenn man so will, dieser Druck von der Kundenseite her kann natürlich auch dazu führen, dass sich nach und nach etwas verändert. Aber es ist ein relativ mühsamer Prozess, aber ich glaube, dass der Prozess durch diesen Trend zur Digitalisierung in der Bildung zumindest eine Beschleunigung bekommt.
Sie hatten ja vorhin gesagt, Corporate Learning ist zu stark inhaltlich getrieben. Nun wird ja oft gerade digitale Transformation in der Weiterbildung gleichgesetzt mit der Notwendigkeit, die digitale Transformation in der Wirtschaft, in den Unternehmen zu beschleunigen. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, die oft so gleichgesetzt werden, weil sie begrifflich sehr nah beieinander sind. Nur um es nochmal kurz meinen Gedanken zu erläutern. Natürlich kann ja Corporate Learning auch ganz andere Inhalte, ganz andere Komponenten beinhalten, die jetzt eben unternehmensspezifisch sind, ja, die gar nichts mit Digitalisierung zu tun haben. Aber trotzdem nochmal, kann denn jetzt möglicherweise diese ja fast in allen Unternehmen aller Größen ja erkennbare Notwendigkeit, die digitale Transformation voranzutreiben, kann das denn sozusagen jetzt nochmal dem Corporate Learning Auftrieb geben, dass man eben sieht, dass man diese Skills im Unternehmen bei den Mitarbeitern eben noch nicht erzeugt hat und jetzt in gewisser Weise auch, ich will nicht sagen panisch ist, aber dort mehr Handlungsdruck sieht und so ein bisschen aus dieser Zufriedenheitsroutine herauskommt?
Im Prinzip ja. Ich traue mich jetzt schon fast nicht mehr, hier meine Erfahrung dazu einzubringen. Aber ich erzähle es trotzdem. Kurz bevor Corona über uns eingebrochen ist, war ich auf einem Kongress. Und dort gab es in einer Session, das war ein Barcamp-ähnlicher Kongress, da gab es in einer Session das Thema, wie bereiten wir die Mitarbeiter auf digitale Transformation vor? Und dann waren da nach meiner Erinnerung fünf Vertreterinnen aus sehr namhaften großen Unternehmen, auch DAX-Unternehmen, die dann ihre Konzepte vorgestellt haben. Und ich bin total entsetzt aus dieser Session rausgegangen, weil alle fünf ohne Ausnahme haben Konzepte vorgestellt, wo sie mit fantastischen, tollen, sehr teuren, aufwendigen digitalen Lösungen das Wissen über die digitale Transformation vermittelt haben. Das heißt also Lernprogramme, Lernvideos in Kombination, interaktiv und alles, was man so gestalten kann, benutzt haben, um möglichst viel Wissen über die Transformation hier rüberzubringen. Und ich bin dann mit meinem Einwand, dass das doch eigentlich nicht das Ziel ist. Wissen ist notwendige Voraussetzung. Ohne Wissen gibt es keine Kompetenz über keine digitale Kompetenz, aber Wissen ist nur die notwendige Voraussetzung, dass das doch nicht die Lösung sein kann, sondern dass es darum geht, jetzt Lernarrangements zu gestalten, wo die Mitarbeiter bei der Bearbeitung von echten, realen Aufgaben mithilfe mit Nutzung digitaler Systeme jetzt ihre Kompetenz aufbauen, mit solchen Systemen umzugehen. Das zeigt auch genau nochmal auf, wie diese Routine, die ich vorher beschrieben habe, offensichtlich in den Köpfen vieler Verantwortlichen drinstecken. Und deswegen bin ich bei vielen Kollegen zumindest nicht euphorisch, wenn es um die Frage geht, ob sie wirklich ihre Lernkonzeption verändern, sondern nur so wie in diesem Fall mit wunderschönen digitalen Methoden letztendlich die tradierten Lernkonzepte ins Netz verlagern.
Aber das ist wahrscheinlich das, was sich einfacher und besser verkaufen lässt. Ne? Solche tollen Inhalte, es gibt ja auch genug Anbieter, die wir jetzt hier nicht nennen, die damit eben fertigen Lerninhalten in den Markt reingehen und sagen, kauf hier das Programm und dann bist du digital fit. Das ist ja nun auch wieder ein bisschen eine Frage, wer auf dem Markt was anbietet.
Ja, gut, aber es gibt natürlich in der Arbeitswelt Entwicklungen, die in eine andere Richtung gehen. Wenn ich zum Beispiel diese Entwicklung betrachte, wir haben da auch ein Buch über dieses Thema gemacht, wo wir uns mit einem Experten für agiles Arbeiten zusammengetan haben. Das ist ein Experte, ein Freund von uns, der bei Volkswagen agile Arbeitssysteme eingeführt hat. Und ihn haben wir dann mal gebeten, erzähle uns doch mal, wie läuft denn solch ein agiler Arbeitsprozess ab? Mit welchen Methoden, aber auch mit welchen Werten, Denkweisen geht ihr an die Lösung heran? Und dann haben wir gesagt, wir gehen das mal von der Prämisse aus, wenn wir die Menschen auf diese Arbeitswelt vorbereiten wollen, dann brauchen wir ein Lernsystem, welches im Prinzip ein Spiegelbild dieser agilen Arbeitswelt ist, und haben dann genau diese Methoden und Ansätze mit Sprints, mit diesen kollaborativen Arbeiten, mit Reviews und was es alles so gibt, haben wir auf das Lernsystem übertragen. Und das ist dieses Konzept, dieses Social Blended Learning, welches ich vorher schon erwähnt habe, und haben das Lernsystem genau nach diesen Prinzipien gestaltet. Und da bin ich jetzt wieder sehr optimistisch, ich gehe davon aus, je mehr sich solche Arbeitssysteme, die ganz stark auf dem Thema selbstorganisierten kollaborativen Arbeitens basierend durchsetzen, umso stärker wird der Druck werden, entsprechende Bildungskonzepte, die genau in Richtung Selbstorganisation, Kollaboration gehen, zu gestalten. Und von der Seite her, glaube ich, wird die Zeit die Sache schon verändern. Die Frage ist nur, wie schnell es geht.
Ich würde gerne noch mal am Ende, wir sind schon ein bisschen fortgeschritten, noch mal auf die wirklich praxisnahe Umsetzung kommen. Stellen wir uns mal vor, uns hören ein paar Personaler zu, vielleicht sogar ein paar CEOs aus dem Mittelstand, vielleicht auch kleinere Unternehmen. Wir sprechen jetzt mal nicht über Volkswagen und Siemens. Was würden Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dann empfehlen, an solchen Schritt jetzt einzuleiten? Wie kann hier die richtige Schrittfolge sein, um zügig zu Pilotprojekten, zu Ergebnissen kommen und den richtigen Weg einzuschlagen?
Okay, da kann ich auch wieder das Beispiel heranziehen, dieses Verkehrsunternehmens. Dort haben wir am Anfang auch überlegt, wie können wir denn vorgehen? Und uns ist sehr schnell bewusst geworden, wenn wir jetzt versuchen sollten, die mehrere hundert Mitarbeiter dieses internen Bildungsbereiches zu verändern, dann würden wir uns höchstwahrscheinlich die Zähne ausbeißen an den Widerständen. Deswegen haben wir eines gemacht. Wir haben neben dem bestehenden Bildungskonzept haben wir ein agiles Team definiert, haben Mitarbeiter aus dem Bereich, aus dem Bildungsbereich, aus dem HR-Bereich reingenommen, haben aber auch mittlere und obere Führungskräfte mit reingenommen und haben dann also eine schöne Mischung gehabt von circa 30 Teammitgliedern und haben dann in diesem Team nach agilen Arbeitsmethoden mit Scrum und Design Thinking und was es alles für schöne Methoden gibt, haben wir unter Nutzung agiler Arbeitsmethoden die Konzepte entwickelt, haben also begonnen bei dieser strategischen Fragestellung, sind dann auch auf die Ziele des Corporate Learning gekommen, haben dann erste Konzepte entwickelt und haben uns dann im Unternehmen weitere Führungskräfte gesucht, wo wir wussten, die warten schon auf ein verändertes Angebot, die möchten eine Veränderung, haben dann entsprechende Pilotprojekte definiert und haben begonnen, diese Projekte dann umzusetzen, zu evaluieren. Natürlich lernt man dabei sehr viel und dann nach und nach die Konzeption immer weiter zu optimieren. Und das ist meine Empfehlung, hier zwar den bisherigen Bildungsbereich mit einzubeziehen, aber ganz bewusst auch andere Sichtweisen, insbesondere auch, wenn man so will, aus der Kundensicht, der internen Kundensicht hier mit reinzunehmen, um dann quasi ohne sich zu sehr mit Widerständen beschäftigen zu müssen, wirklich in Richtung innovative Lernkonzeptionen zu bewegen.
Also Veränderung ist ja für viele Menschen eine Bedrohung, jedenfalls oft am Anfang. Inwiefern würden Sie denn sagen, dass diese Chance zur Veränderung jetzt dadurch gebremst wird, dass sich eben die im HR-Bereich, in den internen Bereichen tätigen Mitarbeiter bedroht fühlen, dass sich einfach ihr Stellenwert, ihre gewisserweise auch Routine, aber ihre Kompetenzen in Frage gestellt werden könnten? Und wie lässt sich das überwinden? Wie kann man diese Kollegen eigentlich zu Prozessbeschleunigern machen? Welche Motivationsmöglichkeiten sehen Sie dort?
Also letztendlich funktioniert hier nur die Methode, die ich vorher bei den Trainern schon erwähnt habe und die man genauso auch auf die Bildungsplaner, Bildungsentwickler umsetzen kann. Die Widerstände gegen Veränderungen, die rühren ja im Regelfall daher, dass das Neue noch relativ unbekannt ist, noch relativ wenig greifbar ist. Man vielleicht auch Sorge hat, dass der eigene Status, den man sich vielleicht jahrzehntelang aufgebaut hat, verloren geht. Nur so nebenbei, wir haben beispielsweise festgestellt, dass der größte Widerstand gegen solche Veränderungen von den Trainern kommt, die immer die beste Bewertung haben. Und wenn man sich das aber mal vor Augen hält, dass diese Trainer natürlich mit ihrer Kompetenz ein hervorragend funktionierendes System im alten Lehrkonzept aufgebaut haben, dann versteht man auch, warum sie da sehr ungern davon abgehen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich solche Menschen gewinnen möchte, muss ich ihnen erstmal die Gelegenheit geben, selbst in diesem Thema sicher zu werden. Und deswegen würde ich dieses Konzept, was ich vorher für die Trainer beschrieben habe, auch zum Beispiel für die Bildungsplaner nutzen. Das heißt, eine Social Blended Learning Maßnahme anbieten, wo jeder Bildungsplaner sein eigenes Planungsprojekt mitbringt und im Rahmen dieses Lernprozesses dann einmal dieses innovative Lernkonzept kennenlernt, aber gleichzeitig schon an seiner eigenen Bildungskonzeption arbeitet, um dann anschließend eventuell mit Coaching und Unterstützung seiner Kollegen das dann auch umzusetzen. Wir nennen das Doppeldeckerprinzip, weil wir einfach die Sichtweise eines oder die Erfahrung eines Lerners koppeln dann mit der Anwendung im eigenen Verantwortungsbereich. Und wenn man so vorgeht, baut man Sicherheit auf. So als Abfallprodukt baut man natürlich auch die Sicherheit auf, mit den digitalen Systemen umgehen zu können, baut aber auch Sicherheit auf in Richtung der Konzeption. Wir unseren Doppeldecker mal so gestalten, dass die Teilnehmer ihre Zwischenergebnisse immer miteinander austauschen, diskutieren, Feedback bekommen und dann nach 4 oder 8 Wochen dann wirklich überzeugende Lösungen entwickelt haben und nicht mehr die Angst haben, jetzt hier für vielleicht in die falsche Richtung zu gehen, sondern sie kommen dann mit einer relativ hohen Sicherheit, was die Konzeption betrifft, aus dieser Maßnahme heraus.
Herr Sotter, wir haben jetzt sehr viel über Corporate Learning und damit auch über das Innenleben von den Unternehmen gesprochen, die ja der Auftraggeber sind für die betriebliche Weiterbildung. Wenden wir am Ende vielleicht nochmal den Blick auf die Trainer selbst. Nicht jeder Trainer hat ja jetzt Chance, Teil eines solchen Projektes zu sein, sondern viele sind ja auch draußen als Einzelberater unterwegs oder in sehr kleinen Teams und überlegen jetzt natürlich auch für 2021, wie sie sich vielleicht neu aufstellen müssten, welche Kompetenzen sie entwickeln und dann natürlich auch eine Verkaufsstrategie dementsprechend positionieren. Was ist denn hier Ihre Empfehlung, was können Trainer jetzt unabhängig, ob sie in solche Prozesse eingebunden sind, was können Trainer selbst machen, um sich auf diese neue Zukunft vorzubereiten? Und inwiefern würden Sie sagen, hilft das dann den Trainern auch, neue Kunden und damit auch neue Aufträge zu gewinnen?
Also ich denke, die Lösung liegt darin, sich mit anderen auszutauschen, die schon entsprechende Erfahrungen gemacht haben. Ich bin zum Beispiel Mitgründer der Corporate Learning Community. Das ist eine gemeinnützige Einrichtung, die seit vielen Jahren Barcamps durchführt. Im letzten Jahr oder jetzt im zu Ende gehenden Jahr hatten wir 4 Barcamps zu je 300 Teilnehmern geplant. Wir haben vor 7, 8 Jahren begonnen, da hatten wir ein Barcamp mit 50 Teilnehmern. Und gerade diese Zunahme dieser Barcamps zeigt mir, dass der Wunsch, der Bedarf, sich mit anderen auszutauschen, in sogenannte Communities of Practice zu gehen, enorm groß ist. Das heißt also, meine Empfehlung ist, sich zu vernetzen. Hier bietet sich zum Beispiel diese Corporate Learning Community an, die auch im nächsten Jahr wieder viele Formate anbietet, bis zu MOOCs, wo man sich online über solche Themen austauschen kann, dort reinzugehen. Und dann gibt es natürlich auch Anbieter, die tatsächlich kompetenzorientierte Maßnahmen anbieten zum Aufbau dieser Kompetenz für Trainer, das, was ich vorher so als Doppeldecker beschrieben habe. Vermutlich ist die Kombination ideal, sich mit möglichst vielen auszutauschen, weil es gibt natürlich nicht die richtige Lösung, sondern es gibt vielfältige Lösungen. Und gerade in dieser Corporate Learning Community finden Sie mittlerweile alle großen Unternehmen von Bosch, Siemens, BMW, aber auch viele Klein- und Mittelständler, die dort reingehen. Und Sie finden eine derartige Fülle an Anregungen, dass Sie auch Ihren eigenen persönlichen Weg gestalten können.
Wobei meine Wahrnehmung ist, dass da dann eben doch, also ich finde das ja auch klasse, ich bin ja auch ab und zu mal da Beobachter in der CLC-Community, aber dass die Trainer da jetzt noch nicht so eine aktive Rolle spielen. Und was meine Beobachtung ist, dass da auch natürlich sehr viel Wettbewerbsdruck besteht. Das heißt, die Offenheit, also ich glaube, dass sich eher HRler zwischen den Unternehmen austauschen als jetzt selbstberufliche Trainer, die natürlich in einem direkten Wettbewerb stehen. Und ich bin nicht so ganz optimistisch, dass da so eine Offenheit besteht. Aber bleiben wir mal beim Optimismus. Und die letzte Frage, alles, was Sie jetzt beschrieben haben, der Transformationsprozess, was ist denn dann so Ihre vom Optimismus getriebene Perspektive? Was schaffen wir in 2021? Und vielleicht auch, was werden wir noch nicht schaffen? Was ist dann die Aufgabe der Jahre danach?
Also wir werden in 2021 sicherlich in der Mehrzahl der Unternehmen, vielleicht sogar in fast allen Unternehmen, erreichen, dass die digitale Infrastruktur für innovatives Lernen geschaffen wird. Wohl wissen, dass es dann häufig irgendwelche Lernplattformen sind, die mehr oder weniger als Ablageplatz für PDFs und andere Dinge dienen. Aber trotzdem ist es ein erster Schritt. Und gerade dieser Trend zum Homeoffice hat natürlich der Kommunikation über Online-Medien einen enormen Schub verpasst. Und deswegen bin ich auch optimistisch, dass hier auch der Druck steigen wird, wegzukommen von diesem gradierten Lehrkonzept, weil jeder, der mal in einem Webinar war und sich eine Stunde lang eine Präsentation anhören musste oder durfte, der wird ganz stark den Wunsch bekommen, jetzt aktiv zu werden und vielleicht eher selbst zu lernen. Und deswegen glaube ich schon, dass wir in 2021 hier eine gute Basis legen können. Aber mein Appell an die Unternehmen wäre, die Chance zu nutzen, jetzt so wie vorher diskutiert, das wirklich zum Anlass zu nehmen, das Geschäftsmodell des betrieblichen Lernens, ich benutze jetzt bewusst nochmal diesen Begriff, das Geschäftsmodell des betrieblichen Lernens in Frage zu stellen und grundlegend neu zu gestalten. Nur dann wird es gelingen, dass die heutige Personalentwicklung oder Bildungsabteilung auch in 5 oder 10 Jahren noch gefragt ist im Unternehmen.
Herr Sauter, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Ja, das war es auch schon wieder. Das war das heutige Podcast mit Professor Werner Sauter. Ich danke allen fürs Zuhören und freue mich wie immer, wenn ihr unser Podcast im eigenen Netzwerk etwas weiterempfehlen könnt. Vielen Dank und viele Grüße.
Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.